ARD.
Stellt euch vor, wir sind in New York. Es ist der 8. Dezember 1980. Vor uns das Dakota Building in Manhattan. Das Gebäude fällt auf zwischen den umliegenden Wolkenkratzern. Es ist nur etwa 9 Stockwerke hoch, hat spitz zulaufende Dächer und einige runde Erker. Es sieht irgendwie elegant aus.
Das Haus liegt direkt am Central Park. In den Apartments hier wohnen immer wieder prominente Persönlichkeiten. Im Jahr 1980 lebt hier die kleine Familie der Künstlerin Yoko Ono und des Musikers John Lennon.
An diesem 8. Dezember, das ist ein Montag, kommen John Lennon und seine Frau Yoko Ono gegen kurz vor 11 abends an ihrem Wohnhaus an. Sie steigen aus einer Limousine. Ein paar Fans wollen noch Autogramme. Die beiden gehen in Richtung der Eingangshalle. Dann fallen 5 Schüsse.
Lennons Frau Yoko Ono soll noch gerufen haben, man hat auf John geschossen. Und Lennon selbst soll gesagt haben, ich wurde getroffen. Er stolpert in Richtung des Hauseingangs, dann bricht er zusammen.
Lennon wird in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht, aber verstirbt schon nach wenigen Stunden an den Folgen der Schussverletzung.
Der Attentäter war ein Fan von den Beatles und von John Lennon. 6 Stunden vor der Tat hat er sich noch ein Autogramm von Lennon geben lassen. Es ist makaber, aber von dieser Situation gibt es sogar ein Foto.
Noch vor diesem Moment, in dem er seinem späteren Mörder ein Autogramm gibt, schreibt John Lennon in sein Tagebuch. Der letzte Eintrag ist eine Erinnerung an einen Termin bei der berühmten Fotografin Annie Leibovitz.
Diesen Termin nehmen John und Yoko auch wahr. Es entsteht ein ikonisches Bild vom nackten John Lennon, der eine bekleidete Yoko Ono umarmt.
Dieses Tagebuch und dieser letzte Eintrag, beide sind von hohem emotionalem Wert. Nicht nur für die Fans der Musiklegende, sondern ganz besonders für die trauernde Witwe Yoko Ono.
Umso härter ist der Schlag, als einige Jahre später, neben einigen anderen persönlichen Gegenständen, genau dieses Tagebuch plötzlich verschwindet.
Erst viele Jahre später gibt es eine Spur zu dem Tagebuch. Und zwar in Berlin. Das ist Kunstverbrechen. John Lennon und die gestohlenen Tagebücher. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lütsch.
Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist der erste Teil der Geschichte um die gestohlenen Tagebücher von John Lennon. Ihr findet schon jetzt alle Episoden zu diesem Fall in der ARD-Audiothek. Hi, liebe Kunstverbrechen-Community. Schön, dass ihr auch bei diesem neuen Fall wieder mit dabei seid.
Ja, und es ist ein Fall, Torben, da sind wir schon ziemlich dramatisch eingestiegen, finde ich.
Ja, stimmt schon. Aber das haben wir natürlich auch gemacht, damit euch klar wird, wie wertvoll dieses Tagebuch und die anderen Objekte sind, die da gestohlen wurden. Und ja, muss ich fairerweise natürlich auch sagen, mich macht diese Vorstellung auch extrem betroffen, dass dein Ehepartner Opfer eines Anschlags wird und du sogar dabei bist. Ich weiß nicht, Lenore, kannst du dich denn noch dran erinnern, wo du warst? Oder wie du das wahrgenommen hast, als John Lennon ermordet wurde?
Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich war Schülerin, Grundschulzeit, John Lennon spielte, außer dass er im Radio angesagt wurde, für mich ehrlicherweise gar keine Rolle. Ist kein so ikonischer Moment, wo man genau weiß, also wo ich genau weiß, wo ich war.
Finde ich heftig, weil ich meine, selbst für Leute wie mich, die da entweder noch nicht geboren waren oder wirklich zu jung, um das mitzubekommen, ist ja irgendwie klar oder man ahnt, das ist so eins von diesen Ereignissen, was ins kollektive Gedächtnis eingebrannt wird. Mich würde an der Stelle auch mal interessieren, wie ihr, liebe KunstverbrechenhörerInnen, dieses Ereignis erinnert. Schreibt uns dazu gerne mal an kunstverbrechen@ndr.de. Interessiert mich wirklich.
Und ihr könnt euch denken, natürlich werden wir gleich mit euch tief in diesen Fall einsteigen, denn Jahre nachdem die Objekte, also vor allen Dingen eben diese Tagebücher, verschwunden sind, hat ein alter Bekannter bei Kunstverbrechen einen ziemlich heißen Tipp bekommen, wo die Objekte zu finden sind.
Ja, wobei er zu dem Zeitpunkt ja gar nicht aktiv nach ihnen gesucht hat. Aber gut. Wir klären in dieser Folge auf jeden Fall, wie und wo die wertvollen Erinnerungsstücke an John Lennon wieder aufgetaucht sind.
Und es ist ein etwas anderer Kunstverbrechenfall, denn es geht, ja, es geht um Diebstahl, aber die Objekte sind diesmal keine, naja, ich sag mal klassischen Kunstwerke.
Ja, genau. Wir bewegen uns dieses Mal eher im Bereich Memorabilien. Und natürlich werden wir auch in die Musik-History einsteigen. Endlich, kann ich nur sagen, denn Musik ist ja eines meiner absoluten Fachthemen.
Ja, aber wir werden auch einen Gast haben.
Der genau in diesem Feld die absolute Nerd-Koryphäe ist. Da brauchen wir gar nicht lange drüber streiten. Mit diesem Expertentum in Sachen Beatles kann ich absolut nicht mithalten. Aber wenn ich mit ihm zum Beispiel essen gehe, dann ist das schon immer ein herrliches Hin- und Her-Genörde. Denn ich würde frech behaupten, so viel wie Oke Bandixen über die Beatles weiß, kann ich zu den Arctic Monkeys runterbeten.
Okay, ich warte auf den Fall zu Arctic Monkeys, aber bis dahin, bevor wir zu unserem Beatles-Experten kommen, gibt's erstmal ein Wiederhören mit einem alten Bekannten bei Kunstverbrechen.
Yes, denn wir hatten euch ja versprochen, dass wir diese Staffel nur Fälle bearbeiten, die ihr euch gewünscht habt. Und bei diesem Fall hier, müssen wir ehrlicherweise sagen, den hat sich keine Hörerin gewünscht, den hat sich René Allange, der Kunstkommissar vom LKA Berlin, gewünscht.
Aber irgendwie auch zu Recht. Es ist ein wirklich absurder, emotionaler und total spannender Fall.
Ich nehme euch also mal wieder mit nach Berlin. Alle von euch, die Kunstverbrechen schon etwas länger verfolgen, die wissen, wie häufig wir schon beim LKA in Berlin zu Besuch waren. Ein nicht ganz so hübsches Gebäude in der Nähe des Tempelhofer Felds. Aber hübsch hin, hübsch her, die Geschichten zählen ja und davon gibt's hier einige zu erzählen. Mit der Anmeldung klappt es mittlerweile auch immer entspannter.
Moin, hallo, Torben Steenbuck mein Name. Ich komme vom Norddeutschen Rundfunk, NDR. Ich habe einen Termin mit René Allange.
Allange?
Ja, genau.
Mach ich schon.
Moin, super, vielen Dank.
Ich muss nur kurz warten und dann gibt es ein herzliches Wiedersehen. René, heute mal in Jeans, blauem Pullover und rosa Hemd. Und guck mal hier auf dem Foto von dem Tag, Lenora.
Ah, richtig lange Haare und Bittescheitel, wow.
Ja, ja.
Hallo René, schön dich zu sehen.
Komm rein.
Danke dir.
Alles gut.
Super, moin.
Wir machen uns auf in Richtung Fahrstuhl.
Gut. Wie geht's dir? Du siehst nach Urlaub aus.
Nee, das ist nur normal Gartenbräune.
Okay,
nicht schnell. Ein bisschen geschafft, Tatsache, weil wir halt doch mehrere Einsatzlagen hier gerade haben.
Und obwohl ich schon häufiger in Renés Büro war, überrascht er mich diesmal dann doch.
Wir gucken mal, dass wir hier einigermaßen vom Ton, das haben wir in das Handy gleich mal rüber.
Ja.
Wir haben hier nämlich auch unser Gefängnis noch unten drunter und da ist es manchmal etwas lauter an. Oh, kannst gerne rausschauen, wenn wir es sehen.
Okay. Ja. Also die vergitterten Scheiben erkennt man auf jeden Fall.
Ja, das ist das zentrale Polizeigewahrsam. Das heißt, hier kommen wirklich die Festgenommenen dann rein, werden dann dem Haftrichter vorgeführt und der entscheidet dann, ob sie in Freiheit gehen oder praktisch ins Gefängnis müssen. Ne?
Okay.
Aber ich will dann natürlich erstmal wissen, was sind denn das für Einsatzlagen, von denen er im Fahrstuhl gesprochen hat?
Im Moment belastet uns hier dann doch sehr eine feststellbare Tathäufung von Diebstählen, auch von Bronzen aus dem öffentlichen Raum, von Friedhöfen. Und da müssen wir mal gucken, ob es Serienzusammenhänge gibt und wie wir da auch einen Einstieg kriegen, halt den Täter oder die Täter zu ermitteln.
Ah, okay, da sind wir ja zu diesen Folgen, die wir gerade veröffentlicht haben, gestohlene Nazi-Kunststatue, total richtig.
Absolut. Allerdings war ich zu unserem Termin ja nicht wegen gestohlener Bronzen bei René, sondern weil er mir etwas von einer absurden Geschichte um John Lennons Tagebücher erzählen wollte.
Und deshalb wolltest du zum Start natürlich wissen, ob René ein großer Beatles-Fan ist.
Natürlich.
Also ich selber höre einige Stücke, es sind dann eher so die bekannten, ich sag mal so Yesterday ist so ein Evergreen, den glaube ich, den kann man immer hören. Das ist so zeitlos und ich persönlich zum Beispiel finde ja Tatsache auch das Stück Woman, wenn es auch von der Soloplatte jetzt ist, einfach ein toller Song.
Und wir können natürlich nicht anders als unseren Star-Producer Oleg jetzt bitten um eine Montage dieser beiden Songs. Oleg, leg los.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Woman, I can hardly express.
Komm, weil es so schön ist, Lenore. Sag mal deinen Favorite Beatles-Song.
Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, es ist kein John Lennon-Song, sondern einer von Paul McCartney, Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Ja, auch wunderschöner Song. Und Oleg, gerne direkt von mir noch hinterher mein Favorite-Song von den Beatles. I've just seen a face.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met.
Darf ich mir dann jetzt auch einen Track wünschen?
Ja komm, gönn dir.
Herrlich, dann kommt jetzt I am the Walrus.
I am the Eggman. They are the Eggman.
Wunderbar. Und jetzt zur absoluten Krönung gibt es noch einen O-Ton von René Allange, der untypisch für René fast schon ein paar Superlative in Bezug auf den Fall enthält.
Oh wow, Superlative und René, das ist wirklich selten.
Für mich persönlich ist es ein sehr emotionaler Fall gewesen, auch ein ganz besonderer Fall. Das hing einfach auch mit den Umständen zusammen, wie wir die Ermittlung geführt haben, wo wir hingereist sind, um die Beweise zu finden, welche Stücke wir dort in den Händen hielten. Und auch das erinnert mich immer an diesen Fall. Und ja, der fing eigentlich völlig harmlos bei uns damals an.
Wir sind im Jahr 2017, Ende Juni. Und beim Kunstkommissar René Allange klingelt das Telefon.
Also der Fall fing damals relativ unscheinbar eigentlich an. Er begann mit dem Anruf eines Juristen aus einer Kanzlei. Für Strafrecht war das damals. Der Anrufer hielt sich sehr bedeckt. Er wusste offensichtlich von uns hier als Kunstdienststelle im Landeskriminalamt und wollte unbedingt ein persönliches Gespräch haben. Und das war alles im Sommer 2017. Es war richtig warm und so weiter. Der Anwalt kam dann auch hier zu uns auf die Dienststelle und wir haben uns, wie wir das mit jedem Gast machen, halt ordentlich hingesetzt. Wir haben Getränke uns genommen und dann haben wir erst mal zugehört. Und was der Jurist damals erzählte, hat uns doch ein großes Erstaunen versetzt. Er berichtete, dass er praktisch juristisch prüfe, ob sich ein Berliner Auktionshaus unter Umständen strafbar gemacht haben könnte, weil sie halt eine Vorschusszahlung geleistet haben auf Stücke, deren Herkunft sehr fragwürdig ist. Und das hat dann immer noch eine Weile gedauert, bis wir das einordnen konnten, wo dann eigentlich unsere Aufgabe als Polizei dabei ist. Und er hat dann erzählt, dass es ein Berliner Auktionshaus gab, was also im Frühjahr 2017 in Insolvenz gegangen ist. Und in der Insolvenzmasse hätten sich eine Vielzahl sogenannter Memorabilien, also Erinnerungsstücke an eine Person, befunden, nämlich von John Lennon.
Und das war der Moment, wo René und sein Kollege dann noch aufmerksamer als eh schon zugehört haben.
Denn laut eines Gutachtens des Auktionshauses sollten die Gegenstände, um die es ging, einen Gesamtwert von schätzungsweise 3,1 Millionen Euro haben.
Und nein, so einen Fall hat auch René Allange nicht jeden Tag auf seinem Schreibtisch.
Also in dieser Form hatte ich es vorher noch nie erlebt. Das war für uns einmalig, aber es ist für mich auch ein Beleg, dass die Leute praktisch die Dienste dieser Dienststelle zu schätzen wissen, auch die Reputation dieser Spezialeinheit für Kunstkriminalität und sich manchmal auch nur beraten lassen wollen. Und wir als Ermittler bedienen dieses Format auch, denn es ist für uns sehr schwierig, in diese Sphären reinzukommen, weil man darüber ja nicht öffentlich redet, die Leute sich manchmal nicht trauen, an die Polizei zu wenden und da ist so ein beratendes Gespräch, auch in diesem Fall mit einem Juristen, sehr, sehr hilfreich gewesen. Zeugte für mich auch von einer guten, sag ich mal, Einstellung generell zu den Dingen, ne? Dass man also mal hinterfragt jetzt im Nachgang, wenn so ein Auktionshaus in Insolvenz gegangen ist. Das ist ja eine Parallelgeschichte, wo ja auch viel Geld, sag ich mal, vernichtet wurde. Und jetzt findet man dort solche Stücke und dass man das nicht einfach unter den Tisch kehrt, sondern vielleicht wirklich kritisch hinterfragt als Jurist, könnte das nicht irgendeine unrechtmäßige Herkunft haben? Und das war der Grund, hierher zu kommen, und das fand ich sehr gut.
Ja, ich verstehe, was René meint. Gleichzeitig kommt dieses Hinterfragen ja schon recht spät, wenn der Vorgang erst nach der Insolvenz des Auktionshauses auffällt.
Stimmt, René sagt aber auch, da muss beim Auktionshaus schon jemand skeptisch geworden sein vorher. Denn die Stücke wurden 2014 eingeliefert, aber bis zur Insolvenz des Auktionshauses 2017 wurden sie nicht angeboten.
Okay, dann jetzt aber mal eins nach dem anderen. Schauen wir uns mal das Auktionshaus an, um das es geht. Auktionata heißt das Auktionshaus. Wobei, wir müssen ja sagen, hieß. Auktionata war ein Online-Auktionshaus, das viel mit Livestream-Auktionen arbeitete. Außerdem war es ein Versandhändler für Luxusobjekte, Kunst, Antiquitäten und Sammlerstücke. Es gab zwei Niederlassungen, eine in New York und eine in Berlin. Mehr als 300 Expertinnen aus 40 Ländern gehörten zu dem Netzwerk von Auktionata, die Auktionsobjekte aus mehr als 100 Kategorien bewerteten.
Und René Allange erinnert sich auch noch gut daran, wie Auktionata 2012 in Berlin gestartet ist.
Es hat damals eigentlich den Berliner Kunsthandel richtig wachgerüttelt, weil es war ein Online-Auktionshaus und es hatte sehr, sehr viele Angestellte gehabt, hatte internationale Dependancen und das ging mir so als Ermittler in der Wahrnehmung alles ein bisschen zu schnell, auch diese Größenordnung. Ne? Wir haben also hier althergebrachte Kunsthändler, seriöse Auktionshäuser in der Stadt, die also wesentlich kleiner sind und trotzdem auch Millionen Umsätze machen. Und da war mir das immer so ein bisschen suspekt, weil das doch sehr schnell sehr groß geworden ist. Ne? Und da bestehen dann auch die Risiken. Wenn man sehr schnell sehr groß wird, kann man unter Umständen auch mal etwas nicht richtig machen.
Und Auktionata wächst seit dem Start 2012 wirklich rasant. Von 345.000 Euro Umsatz im ersten Jahr auf rund 36 Millionen im Jahr 2015. Im Unterschied zu den etablierten Größen wie Christie's und Sotheby's oder hierzulande Van Hamm und Lamperts setzt Auktionata auf Livestream-Auktionen und dabei vor allem auf Masse. 123 Versteigerungen in nur einem halben Jahr.
Dazu kamen immer neue Finanzierungsrunden von Investoren. 20 Millionen von einem Venture-Capital-Unternehmen hier, 42 Millionen von einem Finanzinvestor da.
Bei den Versteigerungen erzielen historische Armbanduhren Rekordpreise. Aber auch bei Kunstwerken sind einige spannende Stücke dabei. Unter anderem ein Aquarell von Egon Schiele, das für 1,8 Millionen Euro verkauft wurde. Und eine Bleistiftzeichnung von Vincent van Gogh, die für 320.000 Euro versteigert wird.
Und obwohl René Allange damals skeptisch ist, weil das Unternehmen so schnell wächst, als per se unseriös, hätte er Auktionata nicht bewertet.
Also wenn es jetzt, sage ich mal, von Anfang an gleich als unseriöse Institution erkennbar gewesen wäre, hätte das auch nicht so lange funktionieren können. Ne, das ist halt so, wir hatten kleinere Fälle immer mal wieder mit diesem Auktionshaus, wo dann halt auch Fälschungen mal aufgetaucht sind, aber was jetzt nicht unbedingt an der Reputation dieses Hauses, wo die mit in Mitleidenschaft gezogen wurde.
René spielt da unter anderem auf einen Fall im Jahr 2012 an. Am 7. Dezember 2012 wurde bei Auktionata nämlich das Bild Rosen 2 versteigert. Das wird Oskar Kokoschka zugeschrieben. Die Fondation Oskar Kokoschka hatte das Bild kurz vorher aber als Fälschung ausgewiesen. Es gab ein Negativgutachten der Fondation. Das hatte Auktionata zwar vor der Versteigerung veröffentlicht, aber direkt kritisiert, dass die Beurteilung ja nur auf Grundlage von Fotografien gefällt wurde und materialwissenschaftliche Untersuchungen nicht durchgeführt wurden.
Der Witz an der Sache? Auf eine solche Untersuchung zum Beleg der Echtheit konnte Auktionata aber selbst auch nicht verweisen. Außerdem wurde auf einen Schriftverkehr zwischen Kokoschka und dem Kunstsammler Willi Hahn hingewiesen, in dem Kokoschka über das Bild Rosen 2 schreibt: Auch mir tut die Fälschung leid. Alles ziemlich eindeutig also. Das Gemälde erzielte bei Auktionata trotzdem 7.500 Euro bei der Versteigerung.
Zu diesem, naja, unorthodoxen Vorgehen kommt dann noch ein Bericht der Wirtschaftsprüfer der Unternehmensberatungsfirma KPMG aus den Jahren 2013 und 2014. Die werfen Auktionata vor, dass Vorstandsmitglieder bei den Auktionen mitgeboten hätten. 2017 ist das Unternehmen dann am Ende. Man habe zu viel auf Masse und Wachstum gesetzt und durch die vielen Auktionen dem Ganzen auch den Reiz genommen. Außerdem sei zu viel auf Stücke aus dem unteren Preissegment gesetzt worden. Anfang März 2017 stellt Auktionata den Betrieb ein und es übernehmen die Insolvenzverwalter.
Und damit wären wir wieder bei der mehr als obskuren Situation im Sommer 2017. Bei René Allange sitzt im LKA Berlin ein Anwalt, der am Insolvenzverfahren von Auktionata beteiligt ist. Und der erzählt René, dass sich in der Insolvenzmasse einige Wertgegenstände befinden, Erinnerungsstücke, Memorabilia, die in Verbindung mit der Musiklegende John Lennon stehen sollen.
René und seine Kollegen haben erstmal von dem Anwalt nur eine Liste vorgelegt bekommen, was sich angeblich alles in der Insolvenzmasse an Gegenständen befinden soll. 86 Stücke sollen es sein, mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 3,1 Millionen Euro.
Nur reicht so eine einfache Liste ja nicht aus. René und sein Kollege müssen die Stücke sehen. Und dann kommt ein schicksalhafter Tag im Juli 2017.
Der Anwalt sorgte dafür, dass wir eines Tages diese Stücke dann abholen konnten. Das war in einer Potsdamer Kanzlei. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass es da sehr stark an dem Tag geregnet hatte und wir sind da doch relativ hemdsärmlich hingefahren. Und der dortige Anwalt hat uns dann praktisch diese Dinge freiwillig herausgegeben. Also wir haben sie dann sichergestellt, so heißt der Rechtsbegriff bei der Polizei, haben ein Protokoll ausgefüllt. Da haben wir dann nicht mal einzeln die Stücke aufgefüllt, sondern es war eine Kiste, wo alles drinne war. Und die haben wir dann hier nach Berlin genommen und am Nachmittag haben mein Kollege und ich uns eingeschlossen und haben gesagt, jetzt öffnen wir doch mal diese geheimnisvolle Kiste. Und das war wirklich, da war eine wirkliche Aura an diesen Stücken.
René und sein Kollege stellen die Kiste im Büro auf einen Tisch zwischen sich. Und interessanterweise verspricht das Aussehen der Kiste so gar keinen großen musikhistorischen Schatz.
Die Kiste war eigentlich eine ganz unscheinbare Umzugskiste und dann kam der Moment, als wir sie geöffnet haben. Ich sah dort erstmal eine Menge unterschiedlicher Sachen. Viele Papiere, die dort ungeordnet lagen, ein Musikpreis, der lugte so hervor. Wir sahen eine Zigarettenschachtel, ein so ein silbernes Etui, wo noch französische Zigaretten drin waren. Es roch allgemein nach kaltem Rauch.
In der Kiste finden René und sein Kollege alle 86 angegebenen Stücke. Sie finden Vertragsunterlagen zu Songs und Alben, sowohl der Beatles als auch von John Lennon als Solokünstler.
Und René entdeckt in der nach Rauch stinkenden Kiste ein Schulheft von der City of Liverpool aus dem Jahr 1952. Diverse Postkarten, Zettel, Notizen, Rechnungen und Alltagsgegenstände.
Und ein Original-Tonband einer Aufnahme von einem Beatles-Konzert am 30. August 1965 und drei Tagebücher.
Für mich selber war dieses In-die-Hand-Nehmen dieser Tagebücher wirklich ein ganz besonderes Ereignis. Diese Aura, dort hätte jetzt einer der größten Musiker und der Zeitgeschichte diese persönlichen Zeilen geschrieben und ich kann sie jetzt einmal lesen. Es war auch gar nicht so einfach, diese Handschrift zu entziffern und dort die Inhalte zu verstehen auch. Sind halt auch in Englisch komplett geschrieben. Aber mir ist vor allen Dingen gleich aufgefallen, dass John Lennon offensichtlich nicht nur ein begnadeter Musiker war, sondern auch sehr gut zeichnen konnte. Denn viele seiner Mitschriften seiner Notizen dort waren begleitet von Karikaturen, die er selber so angefertigt hatte. Und das fand ich einerseits sehr lustig und es war für mich total beeindruckend, wie punktgenau er dann diese Karikaturen auch zu Papier bringen konnte, also auch, was er damit ausdrücken wollte. Und insgesamt las man sehr persönliche Notizen so wie ein Leben einer Privatperson, wie bei uns auch, mit allen Problemen, Höhen und Tiefen im Leben, wann man zum Zahnarzt muss, wann zum Friseur, wann man, was man gekocht hat, welche Bedeutung die Katze für einen hat und auch welche Tragik, da war ein Ereignis drin, da ist offensichtlich seine Katze von John Lennon aus dem Fenster gefallen ist. Und das hat er verarbeitet in diesem Tagebuch.
Die drei Tagebücher, die René Allange findet, stammen aus den Jahren 1975, 1979 und 1980.
Dem Jahr von John Lennons Ermordung.
Mir war das Datum seiner Ermordung, als ich das gelesen habe, nicht gleich so präsent. Und dennoch hatte ich dieses 1980er Tagebuch in den Händen und bin dann an diesen 8. oder 9. Dezember angekommen. Und da war nur noch bis mittags waren Aufschriften. Also offensichtlich hatte er dort notiert, dass er noch an dem Tag Kontakt zu der wohl bekannten Fotografin Anne Leibowitz hatte. Da sind wohl auch noch Fotoaufnahmen an dem Tag entstanden. Und er hatte notiert, dass er noch einen Studiotermin hatte, eben diese Aufnahmen für das Album, an dem er gerade arbeitete. Und dann endeten diese Aufzeichnungen. Und das sind Tatsache die letzten handschriftlichen Vermerke von ihm vor seiner Ermordung, denn am Abend wurde er dann von dem Attentäter erschossen.
Für René ein großer Moment, diese Stücke in den Händen zu halten. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass René da auch in unserem Interview ungewohnt emotional wird.
Also ich würde schon sagen, dass mir das sehr nahe gegangen ist, auch an dem Tag. Gerade wenn man so weiß, der Schreiber dieser Zeilen weiß nicht, dass es seine letzten Zeilen sind. Aber wenn wir das im Nachgang lesen und sagen, Mensch, hätte der zu dem Zeitpunkt geahnt, was dann am Abend so passiert. Ich glaube, da ist niemand, der, sag ich mal, normal sozialisiert ist, eiskalt und den lässt das irgendwie einfach so los. Ja, da sind bei mir im Kopf halt auch Bilder entstanden. Das macht einen auch traurig, weil wir wissen ja, dass danach praktisch, der hatte noch ein kleines Kind gehabt, der hatte eine Witwe. Es änderte sich halt auch sehr viel in dem Musikgeschäft. Es war ein schockierendes eigenes Erlebnis für die ganzen Fans, für die Musikbranche generell. Und wir waren jetzt Teil davon und konnten davon noch die letzten Zeilen mitlesen. Das war emotional.
Bei all den wahnsinnig persönlichen Erinnerungsstücken von John Lennon versuchen René Allange und sein Kollege, sich einen Überblick, ein Gesamtbild zu verschaffen.
Denn es gab da einen Fall, der den beiden im Hinterkopf rumschwebt. Und zwar kein sehr schöner Fall.
Wir haben uns hingesetzt, wir haben bis in die Nacht gelesen in diesen Sachen. Wir haben versucht, eine Meinung zu bekommen. Handelt es sich jetzt um Originalstücke oder will uns oder das Auktionshaus vielleicht jemand betrügen, indem er Fälschungen dort einliefert? Also bekanntestes Beispiel waren ja die Hitler-Tagebücher. Und genau diesen Fall wollten wir nicht ein zweites Mal erleben. Und deshalb ging es für uns in erster Linie darum, sind die Stücke echt oder nicht.
Für alle, denen die Hitler-Tagebücher nichts sagen, in den frühen 80er Jahren hat der Fälscher Konrad Kujau dem Magazin Stern 62 angebliche Tagebücher von Hitler verkauft. Für mehr als 9 Millionen D-Mark. Falls ihr tiefer in diese Geschichte einsteigen wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Faking Hitler.
Die Sorge bzw. die Skepsis von René Allange in Sachen gefälschte Erinnerungsstücke an John Lennon ist also durchaus berechtigt.
Und ich finde, das ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um mal unseren Gast im Studio mit ins Gespräch zu holen.
Ja, perfekt. Wir haben heute bei uns im Studio seit langem mal wieder einen Gast. Und zwar einen weiteren Podcaster von NDR Kultur. Den wohl größten Beatles-Fan und Beatles-Experten aller Zeiten. Und zwar Oke Bandixen.
Hallo Oke.
Hi Lenore. Hallo Torben. Freue mich hier zu sein.
Na klar, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, denn du steckst ja gerade auch relativ tief in einem neuen Projekt.
Ganz genau. Ich bin mitten beim Skript für die zweite Staffel über die Beatles. Die Beatles-Geschichte Becoming the Beatles war ja der erste Teil. Jetzt bin ich im zweiten Jahr, also mitten in den 60er Jahren stecke ich gerade.
Und wir kennen uns zwar schon so ein bisschen länger von NDR Kultur, aber der Podcast Becoming the Beatles, das war ja das letzte größere Projekt, an dem wir auch zusammengearbeitet haben. Ich eher hinter den Kulissen, du am Mikrofon. Und ich kann euch, lieben HörerInnen von Kunstverbrechen, nur noch mal wärmstens empfehlen. Hört euch Becoming the Beatles in der ARD-Audiothek an. Und dafür hast du ja auch wirklich ultra spannende InterviewpartnerInnen aufgespürt. ich ganz persönlich finde trotzdem, dass bei dem Podcast aber vor allem deine krasse Leidenschaft für diese Band so irre mitreißend ist.
Ja, vielen Dank.
Genau, und deshalb bist du natürlich jetzt hier auch im Studio. Warum bist du so ein großer Beatles-Fan? Warum hat es dich gepackt?
Also es gibt dafür zwei Gründe. Ich habe auch darüber nachgedacht, warum das eigentlich immer so ist. Einmal ist es so, ich habe drei ältere Geschwister und auch bei meinen Eltern gab es Beatles-Platten oder lief Beatles-Musik. Die lief auch viel im Radio, als ich klein war. Ich glaube, das ist so eine Prägung, die einfach die Musik, die einen so umgibt, das ist wie so ein Fußballverein, den man dann einfach so dabei hat. Das ist das eine. Aber ich finde die Geschichte der Beatles auch so interessant, die eben innerhalb von einigen Jahren das Gesicht der Popmusik total verändert haben. Wie haben die das gemacht? Warum war das ausgerechnet diese Band? Das finde ich unglaublich interessant.
Das heißt, es ist schon auch so ein bisschen das Rätsel dahinter irgendwie.
Ganz genau. Warum ist es nicht eine andere Band gewesen? Es gab hunderte Bands, tausende Bands und diese haben es geschafft. Was hatten die, was andere nicht hatten?
Ich würde mich jetzt aber trotzdem nochmal an einen Hot-Take rantrauen. Sind die Beatles-Fans die Swifties der Boomer-Generation?
Oh, da muss ich gleich mal einige Dinge klarstellen. Das ist nämlich ganz anders. Ich glaube, dass die Beatles ein Phänomen sind, das weit über eine Generation hinausgeht. Also wie man mit einer Band dann eben groß wird, die man toll findet, wenn man, weiß ich nicht, 14 ist oder 15 oder so. Die gehen natürlich immer mit irgendeiner Band nach Hause. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube aber, dass, und das ist eben auch das, was ich erzähle in der zweiten Staffel, dass der Einfluss der Beatles auf das, was wir heute Popmusik nennen, bis heute zu spüren ist. Also Popmusik mit Streichquartett. Die Beatles haben das als erstes gemacht. Mit einer indischen Sitar. Die Beatles waren fast die ersten, die es gemacht haben, mit elektronischen Instrumenten, mit Experimenten. Das haben die alles quasi erfunden. Das ist das, was wir heute Popmusik immer noch nennen als Basis. Das hat vorher keiner gemacht.
Und deswegen funktioniert das auch über Generationen hinweg, weil sozusagen die Melodien so eingängig sind, dass das für alle Generationen funktioniert.
Ja, genau, das ist so. Und man muss auch sagen, das Songmaterial ist ja wahnsinnig vielfältig. Die haben unheimlich viel Zeug auf den Markt gebracht. Es sind sehr schöne Melodien, es sind sehr universelle Melodien. Jeder hat seinen Lieblingssong für eine bestimmte Stimmung. Die bieten einfach unheimlich viel an, wo man andocken kann. Ich habe 4 Kinder. Auch als sie ganz klein waren, konnte man immer merken, zu Beatles-Musik reagiert ein Kind sofort, weil das sofort funktioniert. Nicht zu jedem Song, aber zu einigen.
Wie reagieren denn heute deine Kinder, wenn sie das Wort Beatles hören?
Sehr positiv, erstaunlicherweise noch, obwohl ich denen ja auch immer so diese ganzen Kleinigkeiten erzähle, von wegen so, wusstest du eigentlich, dass die Ex-Frau von dann doch noch später nochmal einen Brief geschrieben hat und die, naja, die sind sehr nett zu mir, aber die Musik funktioniert immer noch zu Hause.
Und wie sieht's im Hause beim nächsten aus? Also ich weiß, dass du wahnsinnig viele Bücher hast, Beatles-Bücher, war vermutlich eine ganze Schrankwand alleine da. Was gibt's so noch für Devotionalien?
Eigentlich keine richtigen. Ich habe natürlich alle Platten und ich habe auch gestern sogar nochmal nachgezählt, wie viele Singles ich habe. Die Beatles haben 22 Singles rausgebracht, davon waren 4 Doppelsingles, also 26 Einzelsingles, wenn du so willst. Ich habe davon 13, aber ich bin eigentlich kein Sammler. Ich habe ja ganz viel Reaktion auf die erste Staffel des Podcasts bekommen. Da haben mir Leute Sachen angeboten. Also zum Beispiel eine Lampe, die mal George Harrison gehört haben sollte. Die hat dann Klaus Fuhrmann bekommen, der deutsche Freund von denen, und der hat das irgendwo hinterlassen. Also da hat mir jemand mehr oder weniger durch die Blume gesagt, das könntest du mir abkaufen. Habe ich aber nicht. Das ist nicht interessant für mich.
Aber was wäre interessant für dich? Also wenn dir jetzt einer zum Beispiel O-Ton-Mitschnitt aus dem Indra 60er Jahre, würdest du schon was locker machen, oder?
Natürlich, das würde ich. Es gibt auch immer noch 1-2 Aufnahmen, wo man sagt, oh, ich glaube, die gibt es gar nicht, wo es Zeitzeugen gibt, wie gesagt habe, doch, die gibt es wohl, aber keiner weiß, wo die sind oder ob die nicht kaputt gemacht wurden. Sowas ist interessant, finde ich. Aber ich muss nicht eine signierte Eintrittskarte haben. Was ich habe, ist in der Tat ein signiertes Plattencover von Klaus Fuhrmann. Das ist ja der deutsche Freund der Beatles aus Hamburg, aus diesen Zeiten, aus dem Star-Club. Der hat einen Plattencover für sie gemacht, für das Album Revolver. Dafür hat er auch einen Grammy bekommen. Das ist dieses gezeichnete mit diesen Fotokollagen drauf. Das hat er mir signiert. Also die Platte habe ich secondhand gekauft für 20 Euro. Jetzt ist sie, ich habe gedacht, die wäre naja vielleicht so 80 Euro wert. Die kann ich für 150 verkaufen.
Okay.
So, habe ich jetzt auch nicht richtig gewusst, muss ich zugeben. Aber das, da fängt es dann schon mal irgendwie an.
Und wie hättest du jetzt reagiert, wenn du so eine Kiste wie René Allange auf dem Schreibtisch gehabt hättest? Also Kiste aufmachen und wow, Notenblätter oder Tagebücher?
Völlig, wäre natürlich total geflasht. Und die Handschrift von John Lennon, die kennt man auch. Also ich kenne die ganz gut, weil er relativ viele Briefe geschrieben hat oder zumindest unterschrieben hat, gezeichnet hat. Also die ist mir bekannt. Aber natürlich gibt es auch gute Fälscher. Wem sage ich das? Es gibt ja sehr gute Fälscher. Aber da würde man schon mal denken können, ah, das kann sein oder das kann irgendwie nicht sein. Das würde mich natürlich total umhauen, ehrlich gesagt. Also das ist ja ein totaler Schatz, der da gehoben ist.
Und wusstest du, dass der auch ein guter Zeichner war?
Ja, das wusste ich.
Ah, okay.
Crazy. Ich habe ehrlich gesagt gerade für die zweite Staffel jetzt einen ehemaligen Freund, also er ist ja nun verstorben, John Lennon, getroffen in London, der noch Briefe von ihm hatte, sie allerdings verkauft hat bei einer Auktion, aber hatte die Kopien, die haben uns angeguckt, er hat gesagt, können wir die Briefe mal gucken, mal angucken, und das hat er uns dann gezeigt, und da waren immer unheimlich viele Wortspiele drin, Zeichnungen daneben, Karikaturen, sehr witzig, ganz tolle Briefe sind das, gibt aber, sie sind auch alle veröffentlicht, also auch dieser, den ich da gesehen habe, ganz geistreicher Typ irgendwie, ganz unterhaltsam. Also hätte auch wahrscheinlich, wenn er nicht Musiker geworden wäre, hätte er Illustrator werden können oder so. Der konnte das wirklich gut.
Du hast in der Recherche für die erste Staffel von Becoming the Beatles ja auch sehr große andere Beatles-Fans getroffen. Unter anderem Jens Detlef Hansen in seinem Beatles-Museum, wo er, glaube ich, gesagt hat, das kleinste Beatles-Museum der Welt in Winsen an der Luhe. Tausende Objekte. Was waren da so die spektakulärsten, schrägsten, kostbarsten Devotionalien?
Ja, das war alles voll mit Zeug. Also nicht nur die Schallplatten, sondern eben auch Figürchen und Fanartikel aus den 60er Jahren zum Teil und zum Teil nachgedruckt. Also ich glaube, das Wertvollste war ein Originalplakat von 1962, als die Beatles zusammen mit Little Richard in Liverpool aufgetreten sind. Kurz danach sind beide nach, also Little Richard und die Beatles, nochmal nach Hamburg gekommen. Insofern hat das wirklich was. Das ist ein Plakat, für das würden bestimmt Sammler eine Menge Geld ausgeben. Also ich schätze mal bestimmt 5.000 mehr, vielleicht 10.000 Euro. Also das hat einen gewissen Wert. Ja, das Schrägste sind natürlich so Püppchen, so Figürchen, finde ich, sozusagen, wie wo man denkt, okay, also die darf man natürlich auch nicht anfassen. Die sind alle noch original verpackt, weil dann sind sie das natürlich wert. Es gibt unfassbar viel Zeug, bedruckte Tassen und dann, oder Feuerzeuge, Aschenbecher, weiß der Henker was, alles Mögliche eben. Und da steige ich dann irgendwann auch aus und denke dann so, ja, schreibt Beatles drauf und dann ist es irgendwie ein Sammlerobjekt. Das finde ich dann irgendwann auch nicht mehr so, muss ich sagen. Aber natürlich, es ist ja immer bei Sammlergegenständen, je dichter dran und je originaler an den eigentlichen Künstlern, desto wertvoller ist das Ganze.
Also, bei Tassen und so, da bin ich ja, verstehe ich komplett, dass man, dass da jetzt der Markt nicht so wahnsinnig groß ist. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie, keine Ahnung, der Kamm, der einmal durch Paul McCartneys Haare gefahren ist oder eben so Tagebücher, also wirklich handschriftliche Sachen. Das stelle ich mir vor, ist doch bei Sammlern wahnsinnig gefragt. Oder gibt's das, was noch irgendwie, das, was alle Leute suchen?
Also diese Sachen sind wahnsinnig gefragt und eben möglichst mit einer Art von Ausweis, dass es wirklich diesen Leuten gehört hat. Also was wie handgeschriebene Songtexte zum Beispiel, wo man weiß, das haben die in dem Hotel geschrieben. Das ist auf Hotelbriefpapier. Super, super Objekt. Ja. Oder Programmhefte für die Beatles-Filme. Alle vier haben unterschrieben. Das bringt 10.000 Euro. Oder eine Schallplatte, wo sie eben aus dem Jahr, auch wo alle unterschrieben haben, auch 10.000 bis 20.000 Euro, also aus dem Jahr. Ungefähr nur, um mal so eine Größenordnung zu geben. Das sind so Sammlerobjekte. Und dann natürlich, das ist dann vielleicht wieder ein bisschen nerdmäßig, aber sowas wie Testpressungen von Schallplatten, Nummer 1, oder wo ein Druckfehler drauf ist oder wo irgendwie ein Titel fehlt oder einer draufsteht, der nicht auf der Platte ist oder sowas, dann später korrigiert wurde. Oder es gibt so ein berühmtes Cover, wo die so Schlachterkittel anhaben. Furchtbares Cover, ist auch nicht veröffentlicht worden, aber es gibt davon ein paar tausend Ausgaben, die sehr begehrt. Es gibt eine DDR-Amiga-Ausgabe der Beatles, so ein grünes, da haben die so Dudelsäcke in Hand, das sogenannte Backpipe-Cover. Das habe ich auch, aber ich habe es meistens ganz kaputt. Das, wenn es heil wäre, wäre es sehr viel wert. Ist es aber nicht, also das ich habe. Solche Sachen spielen immer eine Rolle. Und je handschriftlicher und desto mehr, also ein Kamm ist schwer nachzuweisen, dass er in der Hand hatte, aber ich weiß, dass zum Beispiel eine Gitarre von Paul McCartney, die er nie gespielt hat, aber besessen hat, auch einige tausend Euro gebracht hat, wo man irgendwie denkt, okay, er hat ja nichts drauf gemacht irgendwie, aber es gibt solche Sammler und das hat eben, ja, nun ja, muss ich euch nicht erzählen, das hat eben für so Sammler einen unglaublichen Wert und es gibt einen großen Markt dafür.
Und auf welchen Plattformen wird das dann angeboten?
Es gibt eigene Beatles-Auktionshäuser dafür.
Ah, auch so?
Ja, die werden natürlich auch auf anderen angeboten werden. Also ich weiß, dass Ray Connolly hat es, ich glaube, zu Christie's gegeben, damals seine Briefe. Hm. So. Und ich sage nochmal eine Zusatzinformation. Einer der großen Sammler ist übrigens Julian Lennon, der ältere Sohn von John Lennon, der ganz viel Zeug kauft und eine ganz eigene, also die Julian Lennon Collection gibt es richtig, ganz berühmt.
Und warum macht er das? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Also ich denke, er hat erstmal die Mittel dazu und ich könnte jetzt rumpsychologisieren und sagen, er möchte damit irgendwie eine Art von, was ihm verloren gegangen ist, womöglich zurückholen, aber das ist jetzt reine Spekulation.
Und du hast Fälschungen eben schon mal angedeutet. Sind dir Fälschungen schon mal untergekommen? Gibt es da bekannte Fälle?
Also mir sind auch keine Fälschungen untergekommen, aber es gibt natürlich diese Dinge, wo Na, sagen wir mal so, ein Originalautogramm von Paul McCartney oder von allen Beatles auf einem Plattencover, sagte ich ja, das ist 20.000 wert, sozusagen. Dann gibt es auch noch welche, die als Original gelten, die hat dann aber der Roadie gemacht, Mel Evans. Die gelten als so, also wie, wissen so wie Schnitzel, also Wiener Schnitzel und Schnitzel Wiener Art, so ein bisschen. Okay. Auch die gibt es noch für einige tausend Euro, sozusagen.
Und woran erkennt man da? Ist da irgendwie der Anstrich anders?
Der Anstrich ist anders. Er hatte das ziemlich gut drauf und offenbar hat, das habe ich jetzt auch in England gerade erfahren, offenbar konnten auch die Beatles-Eltern jeweils oder Tante Mimi, die von John Lennon, bei der er groß geworden ist, konnten auch die Unterschrift ihres Sprösslings jeweils recht gut nachmachen. Das gilt auch noch als Original. Und da ist natürlich dann der Markt groß zu sagen, wir haben dann noch ein altes Plattencover, das zu fälschen sozusagen. Aber dass dann große Fälschung aufgeflogen ist, das ist mir eigentlich nicht bekannt.
Okay, super spannend. Vielen Dank für die Einblicke, Oke. Mach es dir bei uns gerne nochmal in der Regie bequem. Wir holen dich nämlich zur zweiten Folge in diesem Fall nochmal dazu. Und jetzt darfst du dir nochmal für den Übergang dieser Sequenz einen Ausschnitt aus deinem liebsten Beatles- oder John Lennon-Song wünschen?
Ja, ich habe schon gestern geguckt, weil ich dachte, ich wusste ja, dass das auf mich zukommt. Ich weiß nicht genau, welchen Song ich nehmen soll. Ich würde sagen, ich nehme Jealous Guy. Ich erzähle euch die kurze Geschichte dazu. Ich habe Klaus Voormann das auch gefragt. Wünschen sich doch beim langen Interview, welchen Titel würden Sie sich wünschen? Und dann hat er sich Jealous Guy gewünscht, wo er nämlich selbst den Bass spielt. Als die Beatles getrennt waren, hat er immer Bass gespielt, weil Paul McCartney war ja der Bassist der Beatles. Und er hat während des Interviews, während der Song lief, hat er dann, ohne dass ich das gesagt habe, was denken Sie denn so, hat er in Gedanken nochmal mitgespielt. Und das war ein magischer Moment, wo ich ihn gar nicht stören wollte. Und er sagte, ja, ich war nochmal ganz da, als wir es aufgenommen haben. Und das ist der Schatz, den ich dann habe, wenn ich das sagen darf. Nicht das Autogramm oder so, sondern eher, ich habe mit diesen Leuten geredet. Das ist das Tolle daran.
Okay, total spannend, was Oke zu dem Handel mit Beatles Memorabilien erzählt hat. Also je näher an den Personen dran, desto teurer.
Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Das teuerste Beatles Erinnerungsstück, das bisher versteigert wurde, ist eine Akustikgitarre Gibson J160E. Die hat John Lennon etwa ein Jahr lang benutzt und unter anderem ein paar Beatles-Songs darauf komponiert.
Und für wie viel wurde die versteigert?
Rund 2,4 Millionen Dollar.
Okay. Und es gab eine Echtheitsprüfung?
Na, es gibt tatsächlich Fotos von John, wie er die Gitarre spielt. Und es wurde vor der Versteigerung auch ein Beatles-Instrumentenexperte für ein Gutachten befragt.
Ach, sowas gibt's auch. Beatles-Instrumentenexperte, krass.
Im Fall der gestohlenen Tagebücher von John Lennon und den 86 weiteren Stücken, die Kunstkommissar René Allange und sein Kollege sichergestellt haben, war aber ja immer noch die Frage offen, sind das wirklich die Originale oder womöglich doch Fälschungen?
Wir sind uns als Ermittler eigentlich immer erst sicher, wenn wir nicht vom Gegenteil überzeugt sind. Das heißt, wir überprüfen das, wir gehen immer skeptisch ran an diese Geschichten und wollen uns unserer Sache auch sicher sein. Und hier ging es wirklich darum, dass wir nicht möglicherweise irgendeinem Betrug aufgesessen sind oder Fälschungen. Die Vergangenheit hat uns da ja einige Fälle gezeigt und genau das wollten wir nicht.
René und sein Kollege schließen sich daraufhin in einem Büro im Landeskriminalamt Berlin mit den Beweismitteln ein.
Wir haben selber als Dienststelle auch ein großes Geheimnis darum gemacht. Wir haben wirklich nur wenige Personen in diesen außergewöhnlichen Fund eingewiesen. Wir haben sie praktisch dann auch hier in besonders gesicherte Räume gelagert, aber es wussten ganz wenige Leute.
Stück für Stück versuchen sie, sich ihrer Sache sicherer zu werden.
Deshalb ging es darum, Details in den Tagebüchern zu lesen, sich zu hinterfragen, ob das noch jemand anderes hätte wissen können. Ne? Diese hochpersönlichen Informationen, die da drinne standen, beispielsweise Gewicht des Kindes oder wann ein Zahnarztbesuch war oder wann George Harrison zum Kaffee gekommen ist.
Und irgendwann fällen René Allange und sein Kollege dann ein vorläufiges Urteil.
Spät am Abend sind mein Kollege und ich zu der Überzeugung gekommen, das, was in den Tagebüchern steht, die unterschiedliche Machart der Stücke, das waren ja unterschiedliche Stücke, ne? Skulpturen, Live-Mitschnitt, Tagebücher, die Details, die da drin standen, das konnte sich keiner ausdenken. Wir waren also fest davon überzeugt, dass es Originalstücke sind.
Mit dieser Einschätzung ist für René auch der Auftrag, das Ziel, der nächste Schritt, absolut klar.
Wir werden alles daran setzen, dass diese Sachen eines Tages, wenn sie dann wirklich Yoko Ono weggekommen sind, auch wirklich zu ihr zurückkommen.
Der finale Beweis, dass es die Originale sind, der fehlt allerdings noch.
Und natürlich die entscheidende Frage, wer hat die Stücke gestohlen? Einen Hinweis bringen die zwei Einlieferer der Stücke bei dem Auktionshaus. Und die klingen gelinde gesagt suspekt.
Es war eine Geldforderung in Millionenhöhe. Also es war so eine sehr zwiespältige Geschichte, die da vorgetragen wurde. Und so richtig glauben konnte man das auch nicht. Ich meine, dass er der drohenden langjährigen Haftstrafe entgehen wollte, indem er praktisch seine Ausreise aus den USA zugestimmt hat.
Nächstes Mal bei Kunstverbrechen. John Lennon und die gestohlenen Tagebücher.
Das war die erste Folge von Kunstverbrechen. John Lennon und die gestohlenen Tagebücher. Ihr könnt schon jetzt alle Folgen zu diesem Fall in der ARD-Audiothek hören.
Abonniert Kunstverbrechen sehr gerne und aktiviert in den Einstellungen die Funktion, dass ihr über neue Folgen benachrichtigt werdet. Dann verpasst ihr sicher nichts.
Und schreibt uns gern euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de. Wir beantworten wirklich jede Mail.
Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen, denn dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast. Empfehlt Kunstverbrechen sehr gerne weiter, wenn ihr mögt.
Macht's gut, danke, dass ihr uns so treu hört und unterstützt. Tschüss.
Ciao.
Kunstverbrechen, John Lennon und die gestohlenen Tagebücher ist ein True Crime Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Redaktion bei dieser Folge hatten Juliane Bergmann und Alexandra Friedrich.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Burak Kana.
Verantwortlich für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen beim NDR und in der ARD. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, für eure Hinweise, fürs Zuhören und fürs Mitfiebern.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Flexikon. Dieser Laber-Podcast mit Bildungsauftrag versorgt euch mit Klugscheißer-Wissen, mit dem ihr ordentlich flexen könnt. Die Hosts Steffi Banowski und Anne Radatz suchen für euch nach Antworten auf Fragen, die ihr euch unbedingt mal stellen solltet. Wie lügt man glaubwürdig? Wie werde ich Influencerin? Wie mache ich Schluss, ohne gehasst zu werden? Steffi und Anne sprechen getrennt voneinander mit ExpertInnen und präsentieren sich und euch die Ergebnisse. Es gibt auch eine großartige Folge, in der die beiden darüber reden, wie man lernt, Kunst zu verstehen. Da interviewen sie unter anderem Marc Richter, Galerist und Bruder vom Künstler Daniel Richter. Sehr spannend und unterhaltsam. Alle Folgen von Flexikon gibt's in der ARD-Audiothek und den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes.